Das klingt so, als wenn im Jahre 2018 immer noch Frauen einen sehr steinigen Weg vor sich haben, wenn sie in die Politik wollen.
Ja, also wenn ich habe ja sehr aufmerksam zugehört, das Publikum auch, und das konnte man durchaus wahrnehmen, dass das nach wie vor keine einfache Herausforderung ist für eine Frau, dass sie zwar am Anfang willkommen geheißen wird, aber in dem Moment, wo sie auch versucht, nicht nur, sagen wir mal, im Hintergrund zu bleiben, sondern auch sich für ihre politischen Werte, die sie hat, oder auch Anliegen, die sie hat, oder ja, ihre politischen Ziele einzusetzen und dann natürlich ein Mandat anstrebt, dann wird es dann sehr schnell weniger freundlich. Da kann es dann eben schon dazu kommen, dass man da versucht wird, ausgebremst zu werden. Da sagen aber dann die Frauen auch, die diesen Weg gegangen sind, da braucht man dann Unterstützung von anderen Frauen. Also was ganz toll ist, da waren ja auch drei Politikerinnen dabei, die jetzt dieses Mentorenprogramm, das hat ja jetzt mittlerweile jede Partei, dass man einfach das versteht, dass man die Frauen ermutigen muss, vor allem die jungen Frauen, dass man denen auch die Hemmschwelle nimmt, sich zu engagieren, weil die auch sagen, ja, ich weiß ja, es ist ja am Anfang wirklich erst einmal, man muss ja erstmal die ungeschriebenen Gesetze auch dieses ganzen Politikgeschäftes kennenlernen. Und da waren gestern auch drei Mentees dabei, die eben dann mitgenommen werden. Die dürfen ja dann intensiv werden, die begleitet von erfahrenen Politikerinnen und werden sozusagen eingeführt in diese Strukturen, in die Prozesse des politischen Geschehens und wie das politische Alltag dann eben auch abläuft. Und das ist sehr erfolgreich, kann man sagen. Dieses Mentorenprogramm gibt es mittlerweile, glaube ich, seit 20 Jahren. Und dieses Netzwerk ist ihm dann wichtig, gerade wenn es in eine sogenannte Kampfkandidatur geht, wenn man ja ein Mandat anstrebt, muss man ja auch sich zur Wahl stellen. Und da sind halt viele Frauen dann auch eher ja, verunsichert oder verzweifeln, also sind mit Selbstzweifeln oft beschäftigt, statt einmal mutig und zuversichtlich zu sagen, ich probiere das jetzt einfach, so wie gestern auch die Bürgermeisterin gesagt hat, ja, ich habe mir das überlegt kurz und dann habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das. Und eigentlich war es chancenlos und dann geht sie als Wahlgewinnerin aus dem Wahlkampf hervor. Sie hat gesagt, sie hat das dann auch erst im Moment, war das gar nicht so klar, aber sie hat gesagt, ich habe mich dafür entschieden und sie macht das. Und sie sagt aber auch, wichtig ist, dass dann andere Frauen die Frauen unterstützen. Sie hat allerdings, so sagen auch alle anderen, das sind nicht nur immer die Frauen, es gibt auch männliche Unterstützung. Also so sollte man das nicht so streng trennen. Es gibt auch viele Mentoren, die da dabei sind, also auch männliche Mentoren. Das ist nicht nur auf Frauen begrenzt. Und dies ist sogar jetzt sehr, sehr beliebt, diese Tandems, weil man eben sagt, Mann und Frau ergänzen sich ganz gut in ihrer Art der Perspektive, also auf ein Problem zu blicken. Und dadurch können eigentlich beide Seiten gewinnen durch so eine Tandemarbeit, also Mentor und Mentee. Das ist eigentlich jetzt sehr erfolgreich sogar. Am Anfang hat man es machen müssen, weil man sozusagen zu wenig Frauen hatte. Ja. Mittlerweile ist es so, dass sogar die Männer kommen und sagen, ich möchte mitmachen in so einem Mentorenprogramm. Und das wird sehr positiv aufgenommen, weil eben beide Seiten jetzt sehen, man kann ja auch voneinander sehr viel profitieren. Es muss ja nicht nur immer der Wettbewerb im Vordergrund stehen.
Inwieweit stellt denn dieses konservative Frauenbild immer noch ein Problem dar?
Also man muss sagen, in den 50er Jahren haben wir natürlich einen sehr großen Rückfall gehabt. Also da muss man auch ganz offen sagen, diese erste Frauenbewegung, die ja dann 33 gekappt wird mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die hat eigentlich die Frauen in der Politik und ihre politische Teilhabe um 50 Jahre zurückgeworfen. Mhm. Denn die Frauen damals, also die ersten Frauen, die von 1919 dann bis 33 im Parlament waren, egal ob es jetzt in den Landesparlamenten war oder eben im Reichstag, gerade jetzt für Bayern kann ich es eben besonders beurteilen. Diese ersten Frauen, das waren ja auch nur eine Handvoll. Also in den ersten Landtag 1919 sind 8 Frauen dann Mitglied gewesen im Bayerischen Landtag. Dann in der zweiten Wahlperiode waren es 9 und dann hat es leider schon ein bisschen wieder abgenommen. Aber sie sind von Anfang an auch in die harten Politikfelder in den Ausschüssen gesessen. Also eine Ellen Amann zum Beispiel, das war die erfolgreichste Politikerin in Bayern in der Zwischenkriegszeit. Die war BVP, also Bayerische Volkspartei. Und sie hat bei jeder, also in allen 5 Wahlperioden, hat sie ihr Mandat verteidigt und sie war von Anfang an zum Beispiel im Verfassungsausschuss, aber auch Kolleginnen von ihr, also auch aus der SPD oder sie waren ja, die BVP-Frauen waren ja am stärksten vertreten, die sind sofort im Verfassungsausschuss gesessen. Sie war zum Beispiel auch mit dabei bei der Bamberger Verfassung, die erste bayerische demokratische Verfassung, die ausgearbeitet wurde. Die sind auch in den Staatsfinanzenausschuss gesessen oder im Haushalt, also in diesen wichtigen, harten Politikfeldern, nicht nur auf Soziales, Gesundheit oder Bildung begrenzt worden, so wie das am Anfang, also in der Nachkriegszeit ab 1946, als ja dann sozusagen der Wiederaufbau der Demokratie dann begann unter der amerikanischen Militärregierung, muss man ganz offen sagen, wir haben uns dann eigentlich bis in die 70er, 80er Jahre vorkämpfen müssen, dass man nicht nur in diesen 3 Ausschüssen saß, in diesen sogenannten frauentypischen, sondern dass man wirklich nach und nach alle in allen Ausschüssen Frauen saßen. Und das hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis das erste Mal gegeben war. Ja. Und auch da gab es noch Ausschüsse, die frauenfrei waren. Ja? Ja. Also da sieht man, wie stark das zurückgeworfen worden ist. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja jetzt auch, vor allem in den letzten 3 Legislaturperioden in Bayern, gibt es auch Frauen, die eben ein Ausschussvorsitzende sind oder Stellvertretende. Das hat ja bis 1982 gedauert. Da war im Bayerischen Landtag die Christa Meyer, damals von der SPD, die erste Ausschussvorsitzende, und zwar für den kulturpolitische Fragen, da ging es um Bildung. Also das war, muss man sagen, 1946 hat es angefangen und bis 1982. Und auch wenn Sie sich vorstellen, 1974 die erste Frau, die ihr Kabinettsmitglied wurde, also die Mathilde Berghofer-Weichner von der CSU, war die erste Frau 1974, da war schon fast 30 Jahre, haben wir da schon wieder sozusagen Nachkriegsparlament gehabt. Und sie war dann die erste Frau, sie war dann Staatssekretärin im Kultusministerium unter Alfons Goppel damals, Ministerpräsident Alfons Goppel. Und erst 1986 ist sie dann die erste Ministerin geworden. Ja. Und sie wollte eigentlich, also sie ist ja Juristin gewesen, man hat ihr dann das Justizministerium gegeben, sie hätte gern das Innenministerium gehabt. Unter Franz Josef Strauß war sie ja dann die erste Ministerin. Und Strauß hat dann nach ein paar Tagen Bedenkzeit gesagt, also er hätte alles versucht, aber eine Frau an der Spitze der Polizei, das ist nicht vermittelbar, muss das Justizministerium nehmen. Also er konnte ihr das Innenministerium nicht geben, weil 86 das noch ein Thema war, dass eine Frau nicht sozusagen der Polizei vorstehen kann als Innenministerin, wäre sie ja dann die Chefin gewesen, war nicht vermittelbar. Muss man sich mal vorstellen, das sind erst 32 Jahre, das ist ja nicht so lange zurück. Ja.
Ja, ja.
Und dann war sie ja lange Zeit die einzige Ministerin. Dann kam erst Frau Stamm, Barbara Stamm, die heutige Landtagspräsidentin, die war ja dann ab 87 auch im Kabinett als Staatssekretärin im Sozialministerium und ist dann einige Jahre später eben auch Ministerin geworden. Da waren lange Zeit nur 2 Ministerinnen und das hat sich dann peu à peu gesteigert. Heute haben wir historisch den höchsten Anteil im Kabinett von Ministerpräsident Söder. Ja. Da haben wir 5 Ministerinnen und eine Staatssekretärin. Also 6 weibliche Mitglieder ist schon, aber Sie sehen einmal den Zeitraum, wie zögerlich das dann vorangeht. Aber immerhin, es geht etwas voran, ja. Everything's been so messed up here lately.
Say everything's gonna be alright, everything's Hit Radio Kulmbach.
Heute, Sie haben es schon gesagt, ist es eigentlich selbstverständlich, dass Frauen in der Politik sind, aber sie sind vielleicht auch nicht immer paritätisch beteiligt.
Nein, eben nicht. Sind wir ja bei 30%. Also da ist ja noch Luft nach oben. Und deshalb ist ja auch so wichtig, diese Förderung auch von Quereinsteigerinnen. Also Frauen, die zum Beispiel im Berufsleben sehr viel Erfahrung gesammelt haben, die aber dann vielleicht Kinder hatten. Das muss man auch dazu sagen. Es hat sich ja sehr viel verbessert mit der Vereinbarkeit von Politik, Familie, Beruf. Aber dennoch ist das natürlich, das haben auch die Frauen gestern diskutiert, wenn man also beruflich oder dann eben politisch sich engagiert und für die persönliche Freizeit bleibt da eigentlich kein Raum mehr. Und das ist dann eben auch etwas, wo dann anscheinend viele zögern, ob sie dann, also in diesen Jahren, die man so heutzutage die Rush Hour des Lebens nennt, also Familiengründung, erst die berufliche Erfolge, ob man dann sozusagen auch bereit ist, das wenige an Freizeit, dass man, also die wenige Freizeit, die man hat, dann in eine politische Tätigkeit, in ein politisches Engagement zu geben. Das ist eben auch etwas, wo man eben noch mehr Unterstützung auch haben müsste, dass man vielleicht hier noch mehr Möglichkeiten schafft für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Allerdings, das haben die Frauen auch gesagt, ganz wichtig, sagen sie, ist die Partnerwahl, dass man vorneweg klärt, dass das dann wirklich gemeinschaftlich das Familienleben organisiert wird, weil ohne die Partnerunterstützung, das haben alle Frauen, die da auf dem Podium saßen und auch die Interviews, die ich führen durfte für die Ausstellung im Landtag, haben mir gesagt, also ohne die Unterstützung des Mannes oder auch des weiteren familiären Umfelds mit Kindern wäre das nicht gegangen. Also das war ganz eindeutig so. Und das ist natürlich dann etwas, was natürlich auch jede Frau für sich entscheiden muss, also ob sie denn bereit ist, eben dann auch sich politisch zu engagieren. Aber was natürlich schon wichtig wäre, weil die Frauen eben gerne den Stab weiterreichen wollen, die jetzt sich so stark eingebracht haben, dass sie sagen, es muss ja dann auch weitergehen, weil man kann auch sehr schnell wieder sozusagen Positionen, die man schon erarbeitet hat, wieder verlieren. Also das geht dann auch ganz schnell.
Jetzt gibt es immer noch Bereiche, in denen Frauen offensichtlich nicht gleichberechtigt sind, zum Beispiel in der Lohnstruktur. Welche Bereiche sehen Sie denn als fortschrittlich, wo man sagt, das würde ich als gleichberechtigt nennen, und in welchen Bereichen hat man noch Nachholbedarf?
Ja, also Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Aspekt gerade an. Das war zum Beispiel auch eine Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit vor über 100 Jahren für die Frauen. Also hier ist zum Beispiel noch eine alte Forderung, die noch einzulösen ist. Also da sieht man, dass 100 Jahre dann doch nicht so viel Zeitraum ist. Bei den Historikern sagt man immer, 100 Jahre ist ein sozusagen wie ein Augenaufschlag, also ganz kurze Zeit. Also hier ist, sieht man, ich glaube, aktuell sind die Zahlen ja so um die 20% ist ja noch die Lohndifferenz. Aber hier sind ja auch die Politikerinnen und Politiker dran. Also es gibt ja jetzt dieses Lohntransparenzgesetz, das vor kurzem verabschiedet wird. Hier versucht man stufenweise sich eben auch anzugleichen. Gut, dann ist auch, wird ja oft diskutiert, Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft. Es hat sich da schon auch was getan, aber auch hier ist der lange Atem natürlich vonnöten. Es hat sich gebessert, aber da ist auch noch sehr viel Spielraum. Was auch sehr stark ist in den Verwaltungen, also in den Behörden, auch im Staatsapparat, in Führungspositionen, dass da auch Frauen noch ganz deutlich unterrepräsentiert sind. Also das hat zum Beispiel auch die Landtagspräsidentin in verschiedenen Interviews, Frau Stamm, schon gesagt, dass sie damals, also Präsidentin wurde 2008 die erste Frau, muss man sich mal vorstellen, ist da damals sie Präsidentin geworden. Da hat sie gesagt, da gab es keine einzige Führungsposition, die von einer Frau im Bayerischen Landtagsamt besetzt war. Sie musste dann mit ihrem Personalchef erstmal die Frauen sozusagen anheben, stufenweise. Jetzt, glaube ich, gibt es eine Abteilungsleiterin und einige Referatsleiterinnen. Also, und sie sagt, das wäre in anderen, also in den Ministerien wäre das eben genauso. Ja. Und sie sagt, da ist natürlich auch noch ganz viel Aufholbedarf.
Ja. Abschließend noch ganz kurz einen Ausblick in die Zukunft. Wenn Sie sich jetzt intensiv schon beschäftigt haben mit den letzten 100 und 150 Jahren, wie denken Sie denn, wird sich das weiterentwickeln? Man hatte jetzt über die letzten 100 Jahre auch viele Rückschläge erlebt. Wie schaut es denn jetzt in Zukunft aus? Was denken Sie? Wie geht es voran?
Ja, also sicherlich ganz wichtig ist, die Positionen, die man schon erarbeitet hat, erstmal zu halten. Das, glaube ich, ist schon mal eine Herausforderung. Um dann aber, wie Sie natürlich wissen wollen, wie es dann sozusagen auch verbessert werden kann. Ich gehe davon aus, dass man eigentlich sogar in die Schulen, also in den Schulen noch stärker, da passiert auch schon sehr viel für die politische Bildung. Das ist schon richtig. Da gibt es auch schon viele Aktionen. Aber ich glaube, dass man da noch viel stärker ansetzen muss. Denn in den Gesprächen, die ich führen konnte mit Politikerinnen und auch in den Umfragen, ich habe das ja auch in Papierform gemacht, ja. Da haben mir die Politikerinnen vor allem die Frauen geantwortet, dass früher war das Elternhaus sehr wichtig. Da waren oft Eltern oder Großeltern, die schon politisch engagiert waren, meistens auf kommunaler Ebene oder auch teilweise im Bundestag etc., also auch auf höherer politischer Ebene. Dann habe ich aber gesehen, in der mittleren Generation ist es sehr stark in der Schule durch einen guten, oft hieß es, ein guter Sozialkundelehrer hätte überhaupt das politische Bewusstsein bei manchen Frauen eben gestärkt. Und einige der Frauen, die mir das eben geantwortet haben, sitzen heute im Bayerischen Landtag. Also es hat sich verändert. Ich glaube wirklich, dass man sehr stark schon in der Schule anfangen muss mit kleineren politischen Aktionen, dass man hier, egal, nicht nur die Frauen, also die Mädchen, sondern auch beide Geschlechter sozusagen, dass man die heranführt mit so kleineren Aktionen, dass sie überhaupt das politische Bewusstsein bekommen und sehen, dass man in kleinen Schritten auch schon was erreichen kann. Und das ist eben meistens im eigenen Umfeld, also sei es jetzt in der Stadt oder in der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment. Ich habe das auch gesehen, als ich selber geführt habe durch die Ausstellungen im Bayerischen Landtag. Da habe ich 3 10. Klassen aus einem Gymnasium geführt und eine Q11. Die waren ganz erstaunt, weil für sie ist natürlich, also vor allem Mädchen, war das selbstverständlich. Sie haben ja jetzt alle Rechte, sie sind ja sozusagen juristisch gleichberechtigt. Und die waren ganz erstaunt, dass das erst so kurze Zeit zurückliegt. Also zum Beispiel auch bis 1976 der Mann das Arbeitsverhältnis der Frau kündigen konnte, wenn er meinte, dass das mit den Haushaltstätigkeiten, dass die vernachlässigt werden. Das war für die Frauen, für die jungen Frauen überhaupt nicht vorstellbar. Auch, dass man so lange nicht das Recht auf Bildung hatte. Ja, gut, das liegt jetzt natürlich schon länger zurück. Also ab dem Beginn, kann man sagen, des 20. Jahrhunderts. Aber das ist alles so selbstverständlich, ohne zu wissen, also auch da müsste das Bewusstsein geschärft sein, was die Vorgängergenerationen geleistet haben, dass das jetzt heute überhaupt erreicht ist. Und was ich ganz faszinierend fand, das war eine Frau, die jetzt selbst gerade, eine Muslima, die selbst jetzt gerade einen Frauenverein gegründet hat, die war auch mit in einer der Führungen, die ich gemacht habe, und die hat gesagt, das ermutigt sie jetzt so, weil sie eben so einen liberaleren Weg einschlagen will. Sie will da eben gleichgesinnte Frauen um sich scharen, und sie sagt, sie ist so erstaunt, denn sie dachte auch, dass in Deutschland die Frauen schon viel länger diese Rechte alle hätten, und das würde sie unheimlich ermutigen, weil sie sieht, wie beschwerlich der Weg war, aber dass man auch was erreichen kann, wenn man hartnäckig bleibt und sich zusammentut. Und das war jetzt für mich auch ein sehr schönes Feedback zu sehen, wie das sozusagen aus einer anderen Kultur auch aufgenommen wird und dass man dann auch einen gewissen Vorbildcharakter haben kann.
Das ist ein schöner Impuls und auch ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Professor Dr. Daniela Neri-Oltsch.
Ja, ich Ihnen auch. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen Gast sein konnte.
Until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere. Track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home.
Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.